LBBW Research to go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Research to go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder als Gastgeber Bernd Fernow, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Unser Chefvolkswirt Moritz Krämer hat den Weltfrauentag zum Anlass genommen, sich mit dem Verdienstgefälle zwischen Frauen und Männern zu beschäftigen. Neudeutsch Gender Pay Gap. Darüber wollen wir heute sprechen in einer Konferenzschaltung mit unserer Personalchefin Christine Neuberger. Vielen Dank für deine Bereitschaft dazu. Willkommen in der Runde, Christine.
Ja, vielen Dank, Bernd. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schönen Tag auch von mir.
Ja, willkommen Moritz natürlich auch. Ja, Christine, wir hätten keine kompetentere Gesprächspartnerin zu diesem Thema finden können. Aber vielleicht kannst du zum Einstieg ganz kurz deinen Verantwortungsbereich kurz skizzieren.
Ja, ich darf den Personalbereich der Landesbank Baden-Württemberg verantworten und bin damit verantwortlich für die Personalentwicklung, die Personalstrategie und nicht zuletzt auch die Vergütungsstrategie, die ist sehr stark der Vorstand dann auch mit dem Bereich Personal und den Führungskräften der Bank gestaltet.
Ja, also keine kleine Aufgabe, über 10.000 Mitarbeiter. Das ist schon eine richtig große Verantwortung. Und vielen Dank deswegen auch nochmal, dass du hier kurzfristig für uns einen Termin freischaufeln konntest.
Ja, bei so einem wichtigen Thema.
Klar. Ja. Also gerne. Zunächst wollen wir den Blick jetzt aber nochmal aufs Ganze richten, denn Moritz, wir haben uns ja in der großen Deutschlandstudie indirekt auch mit dem Thema beschäftigt, nämlich über Arbeitsanreize, Partizipationsquote. Jetzt ist aber dein Team ins Detail gegangen. Wie gerecht geht es in Deutschland zu zwischen Männern und Frauen?
Ja, zunächst mal die gute Nachricht. Also was die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt selbst angeht, ist Deutschland durchaus überdurchschnittlich. 3/4 aller Frauen sind in Arbeit, Teilzeit oder Vollzeit. Im OECD-Durchschnitt ist es etwa 5 Prozentpunkte niedriger. Klar, es gibt noch Luft nach oben. Länder wie Niederlande, Schweden, da ist die Quote über 80%. Aber schon mal ein ganz guter Startpunkt. Was aber den Gender Pay Gap angeht, um den es ja heute gehen soll, steht Deutschland nicht so toll da. Der Gender Pay Gap liegt in Deutschland konstant oberhalb des Durchschnitts aller OECD, aber auch aller EU-Länder. Erfreulich ist, dass in den letzten 30 Jahren ein kontinuierlicher Abwärtstrend dieser Gehaltslücke zu beobachten ist zwischen Männern und Frauen, aber eben nur sehr, sehr graduell. Der Gender Pay Gap lag 1995 bei etwa 20%, heute etwas unter 15%. Also wenn wir diesen Trend fortschreiben würden und keine größeren und schnelleren Fortschritte machen würden, würde der Gender Pay Gap erst in etwa 90 Jahren verschwinden, also irgendwie im 22. Jahrhundert. Das kann natürlich nicht das Ziel sein, umso mehr als diese Entwicklung der Konvergenz durch die Corona-Pandemie nicht nur ins Stocken geraten ist, sondern sogar leicht rückläufig. Dann nochmal eine gute Nachricht: bei Vorständinnen in Aktiengesellschaften sind wir in Deutschland durchaus gut dabei, 37% zurzeit, das ist erheblich höher als international üblich. Vielleicht hilft da die informelle Quote ja doch ein bisschen auf dieser Ebene.
Ja, das wäre dann eine Hoffnung wieder für die Zukunft. Jetzt muss ich sagen, wir beide haben ja an derselben Universität studiert, aber nicht das gleiche Fach. Ich habe ja Mathematik studiert und bin seit diesem Studium auch sehr sensibel in Bezug auf die Interpretation von Zahlen. Das hört sich ja erstmal viel an, aber so Durchschnitte sind ja oft verzerrt, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden. Welche Faktoren spielen denn herein in das Gender Pay Gap?
Ja, das ist wissenschaftlich ziemlich intensiv untersucht worden. Zunächst verantwortlich dafür ist, dass Frauen in Arbeit überproportional in Teilzeit tätig sind. Das ist in Deutschland etwa die Hälfte aller Frauen arbeiten Teilzeit, deutlich mehr als bei Männern. Das bedeutet nicht nur, dass das Einkommen niedriger ist, sondern auch, dass das Vorankommen in der Karriere dadurch natürlich viel schwerer ist. Und das erklärt auch, warum man, je höher man in der Hierarchie geht, desto mehr dünnt sich dann der Anteil von Frauen noch aus. Da kommt erschwerend hinzu, dass auch heute noch auf Frauen der Löwenanteil der unbezahlten sogenannten Care-Arbeit zukommt. Kinderaufzucht, Pflege von Eltern, aber auch ganz normale, das sogenannte bisschen Haushalt, Einkaufen und so weiter, sind Frauen quasi 50% mehr täglich unterwegs als Männer. Frauen wählen aber auch stärker Berufe, in denen die Verdienstaussichten eher schlecht sind. Also Beispiel Zahnarzthelferinnen oder Friseurinnen. Das sind also typische sogenannte Frauenberufe. Das fängt also schon mit der Berufswahl an. Diese tradierten Rollenbilder verselbstständigen sich dann. Das ist ein wichtiger Teil dieser Persistenz, Lohnunterschiede. Da, wo viel gezahlt wird, zum Beispiel in technischen Fächern, sehen wir, dass wir zum Beispiel Studentinnen in den sogenannten MINT-Fächern, also technische Fächer, ist zwar angestiegen, aber sind immer nur noch 28%, deutlich niedriger als im internationalen Durchschnitt. Was da helfen könnte, sind so Dinge wie Girls Day, ne? Das gibt es in manchen Schulen, wird es gemacht, wo dann junge Frauen oder Mädchen konkret und gezielt in sogenannte Männerberufe mal gesteckt werden und Erfahrungen sammeln. Aber das ist ein langer, beschwerlicher Weg und hat auch viel mit kulturellen Erbschaften zu tun.
Also unterm Strich Nachteil, klarer Nachteil für die Frauen in der deutschen Wirtschaft. Nun gut, jeder soll ja zuerst mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Daher die Frage an Christine: Wie sieht es bei uns in der LBBW aus?
Ja, in der LBBW arbeiten in der Tat mehr Frauen als Männer, wobei es fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Und ja, im Kern stellen wir uns die Frage: Wie schaffen wir es als LBBW, die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit abzubilden? Und insbesondere bei den doch sehr unterschiedlichen Erwerbsbiografien, den Beschäftigungsgraden bei Männern und Frauen ist das eine große und manchmal nicht so triviale Aufgabe. Du hast von Äpfel mit Äpfel vergleichen gesprochen. Genau das ist die Herausforderung, um auch hier an den Kern einer guten Bezahlung heranzukommen. Kurz und gut, die Aspekte Gerechtigkeit und Fairness spielen da aus unserer Sicht eine zentrale Rolle. Und wir machen uns diesen Blick nicht leicht. Die Führungskräfte sind hier stark gefordert und wir brauchen da fundierte Analysen. An die Zahlen ranzukommen ist das eine, sie richtig zu analysieren und zu interpretieren ist das andere. Insbesondere die Frage, welche Parameter sind am Ende relevant, gerade wenn Frauen durch Brüchen in der Erwerbsbiografie einfach keine 20 Jahre Berufserfahrung in einer Domäne dann aufweisen können. Und deshalb schauen wir uns in jeder Gehaltsrunde unsere Gehaltsstrukturen sehr intensiv an und sind, da bin ich auch ein bisschen stolz, oder können wir als Führungsteam in der Bank stolz sein, auch die letzten Jahre dann einen großen Schritt vorangekommen. Und es gilt natürlich auch, immer wieder neue Talente da auch ins Auge zu fassen und auch möglichst schon bei Beginn der Berufskarriere darauf zu achten, bei Auszubildenden bis hin zu Expertinnen und Experten, dass wir dort schon in eine gute Mischung kommen, um dann auch genügend Frauen und Männer an den Start zu bekommen, die Lust haben, in der Bank Leistung und Karriere auch zu machen. Auch das ist nicht selbstverständlich und da legen wir ein großes Augenmerk drauf, nicht nur in Führungskarrieren, sondern auch zum Start oder auch in der Mitte einer Karriere für einen weiteren Turbo.
Also wir sind da relativ weit, kann ich ja auch aus eigener Anschauung bestätigen. Ist das jetzt einem besonderen Selbstverständnis der LBBW geschuldet, öffentlich-rechtliche Eigner, Land Baden-Württemberg, Stadt Stuttgart, Sparkassen, oder steckt da auch mehr dahinter, wirklich ein Konzernführungsthema?
Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, unsere Bank wurde ja schon von einer Frau gegründet. Das kommt dann einem immer leicht über die Lippen. Aus meiner Sicht ist es aber zu kurz gesprungen. In der Tat ja. Ich bin der Meinung, wir haben über unsere Strategie, die auch die Mitarbeiter mit einem Strategiehebel Mitarbeitende begeistern, in den Mittelpunkt stellt, schon ein bewusstes Augenmerk darauf. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Top-Arbeitgeber in der deutschen Bankenbranche sein zu wollen oder dort, wo wir es schon sind, diese Rolle auszubauen. Dazu gehört natürlich auch Leistungsträgerinnen und Leistungsträger zu gewinnen und dann auch zu binden. Und neben interessanten Aufgaben gehört natürlich auch eine gute und attraktive Vergütung dazu, die genau diesen Leistungsaspekt und die Attraktivität dann auch der Bank fördert. Ja, und zu guter Letzt, aus demografischer Sicht brauchen wir auch ganz einfach die guten und besten Köpfe beider Geschlechter. Wir können es uns gar nicht leisten, ein Geschlecht hier auszublenden oder in irgendeiner Weise anders zu behandeln. Das ist für uns eine ganz klare Zukunftsperspektive, die Besten am Markt hier auch zu gewinnen.
Also wirklich kein Selbstzweck, das Schließen der Gehaltslücke. Ein Mann als Personalchef würde dann bei uns wohl ähnlich agieren. Trotzdem nochmal ein kritischer Einwurf an dich. Geht die Förderung von Frauen vielleicht nicht doch auch mal zulasten der Männer?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich bin der festen Meinung, dass Fairness allen zugutekommt. Und gemischte Teams sind ein Schlüssel für Erfolg. Wir haben keine guten Geschäftsergebnisse bei reinen Frauenteams und bei reinen Männerteams, ebenso nicht. Wir glauben an diverse Teams. Und Vielfalt ist ja nicht nur über das Geschlecht zu messen, sondern über viele andere Vielfaltskriterien. Doch heute geht es jetzt um die Geschlechterthematik und da ist uns wichtig, dass wir die Frauen und Männer hier in eine jeweils gute Ausgangslage bekommen. Und nochmal einen Schritt zurück. Natürlich wäre es ganz leicht, am Anfang des Berufsweges fast nur Männer in Ausbildungsberufe einzustellen. Wir achten sehr stark bei Besetzungen auf ein gutes Portfolio, weil Vielfalt in den Geschlechtern kommt nicht einfach so. Das ist eine echte Steuerungsarbeit.
Also erfolgreiche gemischte Teams, das wünschen sich ja alle Unternehmen. Danke, Christine. Also mehr und höher qualifizierte Arbeit von Frauen, da liegt ja dann auch gesamtwirtschaftlich der Hase im Pfeffer, Moritz. Wir haben ja in unserer großen Deutschlandstudie zu den Ursachen der Wirtschaftsschwäche auf das mangelnde Arbeitskräfteangebot hingewiesen. Liegt da vielleicht tatsächlich einer der Hebel in der gerechten Bezahlung für Frauen?
Ja, das ist sicherlich ein Hebel. Das ist sicherlich nicht der einzige, das muss man auch fairerweise sagen. Aber insgesamt bleibt zu konstatieren, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird. Wenn wir mal anschauen, so einfach so ein schlaglichtartig auf ein Jahr gucken, wie viele Stunden werden pro Jahr gearbeitet von den Menschen, die in Arbeit sind, ist Deutschland unter den 38 OECD-Staaten auf dem letzten Platz. Also es ist wichtig, dass die Partizipationsrate steigt, also mehr Menschen in Arbeit gehen. Bei Männern ist sie schon relativ hoch, diese Quote. Deswegen geht es hier überwiegend auch um Frauen und auch um diese Teilzeitfalle zu überwinden. Das Potenzial von Frauen zu heben ist ein ganz wichtiger Faktor, auch gesamtwirtschaftlich, denn Frauen sind häufig sehr gut und zum Teil besser ausgebildet. Der Anteil der Frauen, die eine Hochschulbildung absolviert haben, ist höher als der Anteil der Männer. Das ist dann also dann schon erstaunlich, dass wir sehen, dass die Partizipationsquote sich genau umgekehrt verhält. Also da sind sicher einige Dinge zu tun. Da können auch unternehmerische Maßnahmen helfen. Beispielsweise gerade Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Homeoffice, vielleicht irgendwie Positionen zu teilen. Das kann also gerade auch Frauen, die von dieser Care-Arbeit, wie gesagt, besonders betroffen sind, ganz neue Wege eröffnen. Ich glaube, hier liegt, ist das Zauberwort dann wirklich Flexibilisierung.
Also die Unternehmen sind auch ganz klar gefragt, um da ihre letztendlich auch dann ihr Arbeitskräfteangebot zu erhöhen, ihre Arbeitskräfte möglichst motiviert einzusetzen. Frage, wir bekommen ja hoffentlich bald eine neue Regierung. Was kann eine neue Regierung da auch machen, um vielleicht schnell Wirkung zu erzielen?
Ja, das sind wirklich sehr viel dickere Bretter dann, Bernd. Also es gibt natürlich einige Regelungen, die die Beschäftigung von Frauen eher torpedieren. Ist alles ein bisschen kontrovers, was ich jetzt sage, aber das Ehegattensplitting gehört sicherlich dazu, dass für denjenigen Partner, der das geringere Einkommen hat, was in der überwiegenden Zahl dann doch immer noch die Frauen sind, ist dann die Grenzbesteuerung so hoch, dass es sich fast nicht lohnt. Auch die Gratis-Mitversicherung in Krankenversicherungen und Ähnlichem, das ist auch natürlich ein Anreiz, weniger zu arbeiten. Die Art und Weise, wie bei uns Elternzeit gelebt wird, da gibt es also viele Dinge, Da ist aber kein sozialer Konsens und ich würde auch von dieser Regierung jetzt nicht die großen Durchbrüche in diesen Themen erwarten. Aber die Politik kann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und schauen wir einfach mal, wer bei uns im Bundestag so sitzt. Also bis Mitte des letzten Jahrzehnts waren wir eigentlich, hatten wir 37% aller Abgeordneten waren Frauen. Das ist also deutlich, deutlich oberhalb des OECD-Durchschnitts gewesen. Wir sind aber seither zurückgefallen und sind jetzt knapp unter diesem Durchschnitt. Die Wahl im letzten Monat hat jetzt einen Anteil von nur noch 32% von Frauen im Bundestag. Das ist also kein gutes Vorbild. Da gibt es riesige Unterschiede zwischen den Parteien, die jetzt nicht überraschen. Also bei den Grünen sind über 60% der Abgeordneten Frauen, bei der AfD nur wenig mehr als 10% und bei der stärksten Partei, nämlich der CDU, ist es weniger als ein Viertel. Also da ist noch viel an Vorbildfunktionen zu tun. Die Tendenz ist sinkend, auch bei den großen Parteien. Und wenn wir uns anschauen, jetzt geht's los mit den Sondierungen zur Koalition, da sind in dem Verhandlungsteam der Union gerade mal 2 Frauen drin von den 9 Köpfen, die auch relativ unbekannt sind. Also Politik kann auch durch Vorbild gestalten, aber Vorbild geht anders als das, was wir gerade sehen.
Ja, und das ist dann halt vielleicht auch das Thema, ne? Die Politik ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die Politiker stammen ja auch aus der Gesellschaft. Die reflektieren, wie die Gesellschaft denkt. Und da ist vielleicht der eigentliche Hebel, ne? Wir müssen daran arbeiten. Das haben wir ja auch in unserer Studie herausgestellt, die gesellschaftlichen Einstellungen zu ändern. Es hat sich sicherlich schon viel getan in den vergangenen Jahrzehnten, aber in den Köpfen stecken noch so manche überholte Vorstellungen, auch in den Köpfen von Frauen, oder, Christine?
Ja, die Frauen, ich wünsche mir da auch etwas mehr Solidarität im Kreise der Frauen untereinander, weil insbesondere das Thema Kinder- und Care-Arbeit sind schon Themen, die natürlich im Berufsleben oder in der Karriere einer Frau eine wesentliche Rolle spielen. Und du sagtest jetzt, wir haben uns da gut voranentwickelt. Also ich habe eher eine Zäsur in Zeiten der Corona-Pandemie erlebt. Allein deshalb, weil Frauen dann der Beitrag von Frauen am Familieneinkommen dann doch tendenziell der kleinere war, was dann dazu führte, dass sämtliche Infrastruktur, die durch Corona weggefallen ist, dann schlussendlich doch von den Frauen zu erledigen war. Wir konnten da ein Stück entgegenwirken durch eine große Flexibilisierung, dass wir sagen, nicht nur Homeoffice, sondern einfach auch die Lage der Arbeit, die Zeiten, die wir dann dort unter den Erleichterungen der Corona-Zeit nutzen konnten, haben dazu geführt, dass die Frauen nicht auch noch automatisch den Beschäftigungsgrad reduzieren mussten. Da haben wir ein großes Augenmerk drauf gelegt und auch gerade jetzt, wenn gesellschaftliche Tendenzen hingehen zu sagen, wie schaffen wir es denn auch wieder mehr Menschen ins Büro zu bekommen, zu sagen, das ist wichtig für Austausch, für Team, darf aber nicht dazu führen, dass wir die Flexibilität, die wir gewonnen haben, mit höheren Beschäftigungsgraden für Frauen dadurch auf der Strecke bleiben. Und ja, ich habe selber 2 Kinder und man wird unter Frauen auch gefragt, wieso denn, wenn du doch arbeiten willst? Also das sind Fragen, die einem auch noch im heutigen Jahrhundert gestellt werden. Und da sehe ich einen großen Hebel bei den Männern, dass sie sagen, wir sind alle Teil der Familienmodelle heute oder auch der Partnerschaftsmodelle, die es gibt. Und wir teilen uns Care-Arbeit und es wird eine Frage der Selbstverständlichkeit, dass wir Familienmodelle, die nicht klassisch Mann-Frau, sondern Patchwork oder gleichgeschlechtliche Beziehungen, dass wir die zur Normalität, dass die Teil unserer Normalität sind. Auch das ist nämlich ein Spiegel der Gesellschaft und auch dort ist es wichtig, dass wir sagen, wie schaffen wir es hier gut voranzukommen. Gleichzeitig ist es so, dass wir immer noch sehr viel daran arbeiten, dass Frauen sich schlichtweg mehr zutrauen. Also viele exzellente Absolventinnen und Absolventen haben nicht im ersten Schritt nicht so eine hohe Berufsambition wie vielleicht ein junger Mann. Und da ist schon wichtig, auch der ein oder anderen Kollegin aktiven Schubs zu geben und zu sagen, sie können das, wir trauen ihnen das zu oder wir trauen dir das zu und wir werden für die Rahmenbedingungen sorgen, dass auch hier eine interessante Karriere möglich ist.
Also
gerne
sind
in der
auch,
LBBW.
Ja, also sind auch wir Männer gefragt. nicht Konkurrenz zu den Frauen, sondern eben auch gegenseitiges Ermutigen. Das hört sich ja schon ganz gut an. Vielleicht noch abschließende Frage. Wir wenden uns ja an Unternehmen, an Entscheider auch mit diesem Podcast. Was hat sich bewährt? Was kannst du anderen Personalverantwortlichen und Entscheidern empfehlen? Und vielleicht auch, was empfiehlst du den Frauen?
Ich habe drei Empfehlungen dabei. Das eine ist, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben für Männer und Frauen, auch gerade die, die längere Betriebszugehörigkeit haben, dort neue Perspektiven aufzumachen und nicht zu sagen, Job, der jetzt lange Jahre gemacht ist, der gut von der Hand geht, in Teilzeit zu machen, sondern auch sich mit der Erfahrung auf neue Aufgaben stürzen und dort auch gerne mit großem Interesse einzusteigen. Die zweite Empfehlung ist, wenn sich in der Familie Zuwachs ergibt, dass Frauen und Männer, die in Elternzeit gehen, aktiv an den Arbeitgeber gebunden bleiben. Das ist eine große Aufgabe der Teams und insbesondere der Führungskräfte. Wir arbeiten hier mit unserem Programm Keep in Touch, dass Mütter und Väter in Elternzeit auch nach wie vor aktiv mit einem kleinen Stundenanteil in der Woche Teil der Teams bleiben können, um dadurch den Abstand und damit auch die Lücke zu den Kontakten zum Arbeitgeber und den Kolleginnen und Kollegen gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, und was empfehle ich insbesondere den Frauen, ambitioniert und mutig zu sein und sich hier dann auch in vielleicht der ein oder anderen männerdominierten Welt hier zu zeigen und auch bereit sein, neue Aufgaben zu übernehmen.
Ja, vielen Dank. Und dann schließen wir automatisch auch weiter das Gender Pay Gap. Dazu kann man nur ermutigen. Ja, und wenn das Ganze wirkt, dann ist natürlich auch unser Chefvolkswirt zufrieden, oder Moritz?
Dann wäre ich sehr zufrieden, auf jeden Fall. Das wäre nicht nur gut für die Unternehmen, es wäre auch gut für die Volkswirtschaft. Wir hätten mehr Produktivität. Nicht nur, weil mehr Menschen länger arbeiten, sondern auch, weil es ja nicht wenige Studien gibt, die immer wieder darauf hinweisen, gemischte Teams sind erfolgreicher als homogene Teams. Deswegen ich würde es absolut unterstreichen wollen, was Christine gerade sagte. Frauen sollen nicht sich selbst beschränken. Also man hört immer wieder Beispiele, wenn es Stellenausschreibungen gibt und es gibt irgendwie fünf Anforderungen. Wenn die Männer drei Anforderungen erfüllen, dann gehen die mit geschwellter Brust ins Bewerbungsgespräch und sagen, den Rest werde ich irgendwie improvisieren. Frauen denken aber, oh, ich habe aber nur vier von diesen fünf, ich weiß nicht. Klar, das ist ein bisschen Stereotyp, was ich hier sage, und ich entschuldige mich dafür auch, aber die Stereotypen fallen ja auch nicht vom Himmel. Deswegen mein Rat, gerade an junge Frauen, die am Anfang der Karriere stehen, nur Mut, die Dinge sind vielleicht einfacher, als ihr euch das vorstellt.
Ja, vielen Dank, Moritz. Das ist ein schönes Schlusswort. Und ganz herzlichen Dank, Christine. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, gleiche Bezahlung von Frauen und Männern ist kein Selbstzweck, sondern auch volkswirtschaftlich und für unsere Unternehmen geboten. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie das nächste Mal wieder herein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich
Moritz Krämer
und Christine Neuberger.
sowie Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss noch auf unseren Disclaimer auf der Homepage hinweisen. Und auf der Homepage finden Sie natürlich auch unsere Studien. Bis zum nächsten Mal.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.